Willkommen zum Aerotune-Podcast, wo sich alles um Ausdauersport und Training dreht. Hier geben euch Sebastian Schlurike, Björn Kafka und Niklas Ranker wertvolle Tipps und Einblicke, die euch helfen, eure Performance auf das nächste Level zu bringen.
So, guten Morgen zu einer neuen Folge Faster You Podcast. Hallo Björn.
Niklas, so motiviert wie ich.
Richtig?
Ja, ich würde sagen, wir sind heute Morgen beide nicht in Top-Verfassung.
So, vor vielen Jahren, während der Studentenzeit, würde ich sagen, man hat die Nacht durchgemacht, aber das haben wir ja nicht mehr. Man hat jetzt andere Sachen, sowas wie Familie, Training, das Leben an sich.
Ja.
Ja. Ja.
Schön. Genau. Ich muss sagen, uns wurde Lob zugetragen, beziehungsweise es wurde dir Lob zugetragen, weil du die Zeit des Zeitfahrens quasi genau getroffen hast. Oder?
Echt?
Um ein paar Sekunden, genau. Ja. Ich glaube, wir hatten irgendwas im Podcast gesagt von, es wären 23 Minuten, was die fahren. Und ich glaube, was hat Pogi gebraucht? 23:10.
Ja, ich bin halt
irgendwie
gut.
So rum.
Dafür schmeißen sie mir auch alle Geld in den Rachen, damit ich genau sowas kann.
Na, aber
ich habe das vorher mit Pogacar abgesprochen, also mit Javier, und habe gesagt, der ist schneller oder langsamer, darf er nicht fahren.
Da hören ein paar Leute den Podcast, die mir sonst die Bude abbrennen.
Das ist auch einfach zu machen, ne? Also
das Zeitfahren meinst du jetzt?
Ja, ich meine, das geht halt nur bergauf. Es ist ja gut, am Anfang hast du irgendwie 3 Kilometer flach. Aber ne, interessant ist, Pogacar ohne Zeitfahrrad, scheinbar ist das Zeitfahrrad zu schwer, muss man mal ehrlich sagen, gehe ich mal von aus. Und da hat man sich dann dafür entschieden, dann doch das leichtere, und das Rad war ja wirklich leicht, das er hatte, sprich kein Lenkerband, pipapo, also höchstwahrscheinlich an der UCI-Grenze unterwegs. Und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, was das Colnago wiegt, ja, 9 Kilo, da sagst du, okay, die Kilo spare ich mir lieber, dann bin ich dann am Ende des Tages doch schneller. Und er war es dann. Auf der anderen Seite, Vindegaard und Co., da weiß ich ja, was das Rad wiegt, das wiegt halt nichts. Da war es definitiv die richtige Entscheidung, aufs Zeitfahrrad zu gehen. Und wenn Pogi ein leichtes Rad haben würde, Zeitfahrrad, dann gehe ich davon aus, dass er es auch genauso gemacht hätte. Gesetzesfalls, dass er natürlich auch die gleiche Power produzieren kann auf dem Zeitfahrrad wie auf dem Straßenrad.
Ich glaube, das war doch sogar seine Hauptaussage dazu, weil er gefragt wurde, warum kein Zeitfahrrad? Und dann meinte er, er kann halt hier mehr Watt treten und es ist leichter und kann das dadurch kompensieren.
Ja, ja.
Also sie hätten es halt durchgerechnet und deswegen.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube halt auch das neue Colnago, er ist ja das Aero-Rad von Colnago gefahren. Das ist halt auch schnell einfach.
Glaubst du? Ich weiß gar nicht, ob das so schnell ist.
Denkst du nicht?
Keine Ahnung.
Na gut, es gibt, glaube ich, noch keine Vergleichstests.
Müssen wir mal testen. Es sieht schön aus oder sieht interessant. Wobei, ich bin ja noch ein Colnago C40-Fan. Aber das ist ja auch schon 30 Jahre her. Ja. Mit 1 Zoll Carbon-Gabel. Und ja.
Aber wenn du jetzt so, wir sind ja jetzt, genau, zweiter Ruhetag. Mhm. Wenn du bisher so auf die Tour guckst, sagst du, das hättest du
halt
so gedacht.
Der stärkste Fahrer, der ist so stark, wie er noch nie war. Also es ist echt krass. Es ist wirklich, die Dominanz ist, erschreckend. Also es ist wirklich so krass, wie viel besser der ist. Das sieht ja nicht mal anstrengend aus. Das sieht wirklich nicht anstrengend aus.
Wobei, Hoter Kamm hoch, habe ich kurz gedacht,
nee, echt nicht, das war immer noch, ey, mit was von der Frequenz der hochfährt? Total abgefahren, alles total flüssig, und dann siehst du den zweiten, dritten, vierten Platzierten und die alle so, hast du immer die ganze Zeit das Gefühl, du schaust ein anderes Rennen, ja, die sind voll am Leiden, voll am Hochkämpfen, und dann fährt er da hoch und du denkst, hä, wie macht er das jetzt? Das ist echt krass, es sieht einfach unglaublich spielerisch aus. Und der ist ja die ganze Saison schon so. Ich meine, der fährt ja einfach nur mit dem Finger in der Nase durch die Gegend. So sieht es aus, ne? So sieht es aus. Schon krass. Also es ist wirklich abartig. Und Vindegaard ist auch in einer guten Verfassung, ja? Und die haben es ja mit der Brechstange versucht, da das Ding irgendwie auseinanderzunehmen. Die haben das ganze Team aufgeraucht, ja? Ich meine, das ist ja echt krass. Aber da ist einfach kein Kraut. Also Pogacar kann auch allein fahren. Das ist egal.
Ja, im Endeffekt muss er einfach nur bei den anderen dranbleiben, ja, warten, bis der Anstieg losgeht und dann fährt er einfach los.
Ja, es ist echt krass. Boah. Ja.
Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du gedacht hättest, weil bei der Criterium du Dauphiné sah es ja noch nicht so brutal dominant aus.
Doch, auch total. Das Zeitfahren war scheiße, ja, weil er scheiße gepaced hat, ja.
Okay.
Das war's. Und der Rest, da hat er auch die Etappen dann komplett
abgeschlossen. Ja, natürlich, da hat er gewonnen, aber da hätte ich gedacht, okay, vielleicht, wenn Vingegaard noch was im Petto hat für die Tour, kann das immerhin spannend werden, aber so wie es jetzt aussieht, ist ja wirklich...
Ja, jetzt haben wir mal Pogacar angeblich erkältet. Gucken wir mal.
Okay.
Wobei, ne, bei solchen Typen ist es ja irgendwie egal. Andy Seewald kann ja auch mit dem Kopf und einem Arm fahren und gewinnt trotzdem. Ja. Also das ist manchmal so. Gibt halt so Freaks. Aber wie geil ist denn bitte schön Lipowitz?
Ja, das ist genial, ne?
Das ist richtig.
Wobei der jetzt auch schon...
Ja. Nee, sag.
Er hat jetzt halt auch schon 7 Minuten 53. Und das finde ich krass. Am zweiten Ruhetag hat Pogi jetzt schon den Fortsprung wie letztes Jahr am Ende der Tour auf die anderen Fahrer.
Ja, genau. Ich glaube, Pogi ist mit 7 Minuten letztes Jahr da gewonnen auf Vingegaard. Und da muss man mal vorstellen, Vingegaard hat dieses Jahr eine Top-Vorbereitung, ne? Der
ja,
hat
eben.
Sich halt nicht die Lunge zerlegt und Rippen gebrochen und sonst irgendwas. Und da ist es halt schon, also es ist echt krass, ja. Aber interessant ist, die fahren ja keine crazy, also die fahren schnell, aber die fahren keine crazy Zeiten, ja. Ota Kammhoch hat Bjarne Ries immer noch den Rekord. So, ja. Jetzt weiß man natürlich, dass Bjarne Ries mit Sirup in den Adern gefahren ist.
ja.
Und der ist ja irgendwie 34 noch was hochgefahren, ja. Was so unglaublich ist. Und vor allen Dingen, da denkt man so, okay, krass, ja, aber jetzt muss man das nochmal in Relation setzen. Ries ist das auf einem Stahlrad gefahren? Oder war das schon das Alurad? Ich weiß es nicht. Das war 96.
Ja, aber lass es mal ein Alurad sein. Trotzdem,
ja, aber die
Räder
war,
jetzt sind ja so viel schneller.
Das war irgendwie ein 8-fach, 9-fach Kampa-Rekord. Flatter-Trikot. Conti, da gab es noch keine Conti. Ne? Ich meine, da gab es noch nicht mal die 3000er, ja. Irgendwelche Schlauchreifen halt. Das Ding, wo, keine Ahnung, 8,5 Kilo, 9 Kilo das Rad. Ey, rechne das mal um. Ich meine, der wäre halt noch mal eine Minute schneller gewesen, höchstwahrscheinlich, ja.
Ja, vielleicht sogar noch mehr.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Otterkam jetzt die Etappe war, die verkürzt war damals. Ich müsste es mal nachschauen. Das war ja so die, ja, es war so die erste Tour, die davor hatte ich auch schon ein bisschen gesehen, aber es war ja die erste Tour, die ich so richtig mitverfolgt hatte als Kind. Nee, als Jugendlicher. Und das war Miguel Indurain, wollte praktisch noch mal die Tour gewinnen. Der hat ja 5-mal, glaube ich, schon gewonnen. Und dann kam halt Bjarne Ries um die Ecke. Und zwar irgendwie, Bjarne Ries, Phänomen, ja. Der wog halt früher super viel, ja, 80, 82 Kilo, Typ Nils Pollitt, alles auf der Fläche wegballern. Und dann hat er sich halt brutal abgemagert, wog, keine Ahnung, 70 Kilo vielleicht noch, auf 1,87 Meter, vielleicht sogar unter 70. Und dann hat er halt das Ding komplett auseinandergenommen. Und nicht hier mit irgendwelchen Kompaktübersetzungen, sondern mit, keine Ahnung, ne? 54, 42 oder so, 39 hatten sie dann nochmal. Und hinten als kleinstes dann 27er.
Ja.
Und dann fährst du eine 34er Zeit hoch oder sowas ist er gefahren oder 35. Also es war zumindest abartig schnelle Zeiten, ja. Und das mit dem Material, das ist halt so total gaga. Aber was man dieses Jahr sieht, ist, die haben sich halt so zerfleischt schon auf den ersten Etappen, die waren schon so irre schnell alle, die ganze Zeit die Etappen, dass die so diese Fabelzeiten berghoch, die sind immer noch super schnell, ja, aber interessant zu sehen, dass es gar nicht mehr so super schnell alles ist, ja, weil die einfach auch, das sind halt auch nur Menschen, die sind auch langsam auch mal alle durch.
Ja, ja. Ich finde, man sieht es, also man kann ja zum Beispiel bei Pavel Sivakov, ist ja ein Helfer von Pogi, und der lädt komplett mit Wattdaten hoch, und da sieht man ja auch, was die teilweise auf so Flachetappen, wo der einfach mal im Flachen die ganze Zeit 450 bis 460, 70 Watt fahren muss, um irgendwelche Führungen zu machen oder so, oder über irgendwelche Wellen, wo die wirklich dumm drüber drücken. Aber man sieht es ja auch auf der, hier die Thunderbolt-Etappe, war ja eine der schnellsten Etappen ever, wo er mit Rickard vorne raus ist. Was Rickard den ganzen Tag, der ist den ganzen Tag einfach Tempomat zu zweit 400 Watt gefahren.
Ja gut, was wiegt Rickard? 80 Kilo?
Ja, aber
eigentlich also 5 Watt. Also mal ganz ehrlich, wenn du richtig.
Ja, aber das ist ja schon richtig viel Energie. Also, ja, also so richtig viel, an in den, dem Zeitpunkt der Tour, es ist schon krass.
Klar, also, ne, also 400 Watt. 400 Watt mal 3,6. Das sind 1440 Kilojoule. Das ist so mein Umsatz pro Tag, den ich haben muss, um eine gute Adaption zu haben. Das fährt halt in einer Stunde, ne? Und das dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden die vorne waren. Aber
also die sind bei Kilometer null losgefahren und ich glaube, die haben gebraucht knapp irgendwas unter 4 Stunden für die Etappe. Ja. Ich glaube, mit Neutralisation hat er hochgeladen 3 Stunden 58.
Und er ist 400 Watt gefahren die ganze Zeit? Nein.
Doch, der hatte, ich glaube, NP waren es am Schluss, mit Neutralisation waren es irgendwie 398 Watt oder so. Mit Neutralisation, wo sie gerollt sind.
Also sagen wir mal, der hat irgendwie 5000 Kilojoule oder 5500 Kilojoule weggespallert in 4 Stunden, was schon abartig ist. Ja. Isst mal 5000 Kalorien nach. Also vor allem dann, wenn du schon eh tot bist. Das ist schon schwierig. Ja,
ja, ich finde es ja auch, Abrahamsen postet ja fast jeden Tag, was er so isst. Der isst halt jeden Tag 8000 Kalorien.
Ja, das Schöne ist ja an Uno X, das ist halt so ein Team, das keine Angst davor hat, dass die Fahrer zu dick werden.
Ja.
Von daher, ja, also ist das schon ganz gut. Und ich glaube, also so ein bisschen Low Carb kommt ja gerade oder kam wieder. Ich meine, der Schuss geht halt so. Also ich würde einfach sagen, esst was geht, ja. Ich würde da auch mit dem. Klar, ich verstehe die Argumentation mit, wir müssen genau darauf achten, nicht zu viel zu essen, weil es belastet und. Aber wir sind halt stoffwechselmäßig auch, tappen da auch noch echt im Dunkeln, ja, was Resynthese von Fasern angeht nach bestimmten Zeiten. Am Ende des Tages zeigt sich, wer am meisten isst, fährt am besten, ja. Also, ja. Ich glaube,
wer am meisten isst, kann am meisten trainieren. Genau. Und wenn es dann, ich sag mal, geschlafen bekommt und regeneriert bekommt, dann hat er die meiste Anpassung und dann fährt er wiederum schneller und dann kann er noch mehr essen und noch mehr trainieren. Und
das ist, ne, nimmst du Adaption, also willst du gute Adaption haben oder willst du ein optimales Gewicht haben? Und das ist ja so dieses Spiel, das man spielen möchte, ja. Also wenn du unglaublich viel isst und unglaublich hart trainieren kannst, baust du halt unglaublich Form auf, ja. Wenn du dann aber noch ein paar Kilo verlieren willst, dann kneift sich das manchmal so ein bisschen, ne. Also ich bin ja jetzt gespannt bei der Tour de France der Frauen, wie das abgehen wird. Mhm. Die haben halt, also Prevent, wenn ich mir die anschaue, die hat halt brutal abgenommen. Hat auch selber gesagt, das ist kein Gesundheitssport, ist, den wir hier machen.
Und die will auf Toursieg fahren, richtig?
Die fährt auf Toursieg. Also die sieht ja brutal aus. Und dann haben wir dann natürlich Demi Bullering, die natürlich so eine Rechnung offen hat. Mit dem Ding, ist aber auch eine harte Nummer, ne? Wie sie das letztes Jahr verloren hat, legt sie auf die Schnauze, keiner wartet. Geht halt eigentlich nicht. Ne? Bei den Männern funktioniert das ja. Ich meine, Pogi
hat gestern erstmal das Feld kontrolliert.
Richtig, oder als Pogi sich hingelegt hat, haben wir auch alle gewartet und. Das war immer Gusto, ist Gusto, das zu machen. Und das war bei den Frauen halt nicht, ja. Ich meine, Kassia hat das Ding gewonnen, weil nicht auf Wollering gewartet wurde, fertig aus.
Ja. Ja, es ist so hart, ne?
Ja.
Aber ich glaube, was man halt gerade bei dieser Tour sieht, ist, dass halt du musst viel essen können.
Ja.
Und im Optimalfall musst du das auch im Training trainiert haben. Und ich sehe es eigentlich bei fast allen Athleten, die sich das zu Herzen nehmen und die das machen und die es auch verstehen, dass sie einfach viel, natürlich ordentlich essen. Also das siehst du ja auch bei Abrahamsen, die essen jetzt nicht unfassbar viel Scheißdreck oder so. Klar, vor den Etappen essen die ja auch, machen die sich auch Ahornsirup, Honig, whatever, also kurzkettige Kohlenhydrate über ihr Porridge und sowas drüber, damit sie die Energie irgendwie reinkriegen und damit es einigermaßen gut verdaulich ist. Aber das besteht ja hauptsächlich aus Reis, Nudeln, Haferflocken, die haben ihr Gemüse, die haben ihre Ballaststoffe, die haben alles drin. Aber du musst halt einfach unfassbar viel essen. Und das ist halt einfach immer das Spiel. Natürlich musst du jetzt auch als Hobbyathlet oder Amateursportler dich nicht völlig überessen, aber du musst mindestens das, was du verbrannt hast, musst du mindestens wieder aufessen.
Naja,
und das kriegen ja die meisten schon nicht hin.
ich sag mal so, ja, so, ich würde es mal so halb unterschreiben. Ich wurde dazu, also abnehmen im Sport, ja. Dazu wurde ich gerade vor ein paar Tagen gefragt und dann machen wir auch nochmal einen kleinen Slide zu für Instagram. Das ist total simpel. Das ist halt, ne,
eigentlich.
Ne? Und das ist auch, also, ne, jetzt mal so ich als Beispiel, okay, ich habe jetzt irgendwie zu viel gewogen und muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, 8 Kilo will ich abnehmen. Und dann ist es eine einfache Rechnung, ja, wie viel Energie hat so ein Kilo Fett? Irgendwie, keine Ahnung, zwischen 7.000 und 8.000 Kalorien. Das heißt, die muss ich irgendwie durchschleusen. Ja, und muss man halt irgendwie ein Defizit durchziehen. Und jetzt kann man sich überlegen, welches Defizit macht man, ja. 500 Kalorien ist jetzt relativ simpel zu überstehen für die meisten, vor allem für schwerere Menschen. Und 1000 Kalorien ist dann schon eher eine sehr zähe Nummer. Vor allem dann auch dieses Argument, ne, Sport und Nicht-Sport. Es gibt ja oft diesen Trend dazu, zu sagen, ja, egal wie viel Sport du machst, die Ernährung passt dann schon. Ich würde sagen, so halb würde ich sagen. Ich glaube, Sport ermöglicht es dir, Gewicht deutlich einfacher zu verlieren. Nicht nur wegen des Energiedefizits, das man dadurch leichter produzieren kann, sondern einfach, du bist mindestens irgendwie 1,5-2 Stunden auf dem Rad oder eine Stunde vielleicht auch nur, da isst du dann schon, bist schon mal eine Stunde weg vom Kühlschrank oder zwei, was schon mal ein Argument ist. Und du kannst dir dann aber auch erlauben, ein bisschen was zu essen. Und ich finde, es ist mental eine ganz andere Nummer, zu sagen, okay, was weiß ich, ich fahre jetzt ein Defizit von 500 Kalorien, ich habe einen Umsatz normalerweise von 2000, dann esse ich nur noch 1500, was schon echt zäh sein kann für manche Menschen. Aber was ist, wenn ich jetzt 1000 Kalorien durchjage durchs Fahren, dann kann ich 2500 essen und dann kann ich mir auch mal irgendwie ein Stück Schokolade reinziehen, ja? Oder vielleicht so eine ganze Tafel, wenn ich will. Ich habe mal mit einer Läuferin zusammengearbeitet, der hat das ganz genauso gemacht. Die hat ihr Defizit dadurch...
Die Schokoladendiät.
Das war mega.
Bei Björn Kafka.
Ernsthaft. Ich liebe diese Geschichte, ja. Die war einfach...
Die hast du sogar schon mal erzählt.
Und dann hat die sich halt immer noch eine Milka reingeknallt. Und das funktioniert halt super, ja. So eine Milka, keine Ahnung, hat 600 Gramm, ja. Wobei die geil ist ja auch, dass jetzt aktuell ganz viele dieser Schokoladenpackungen und alle möglichen anderen Packungen. Ich hatte jetzt auch vor kurzem, was war das, irgend so ein Haferflocken, Köln-Haferflocken wollte ich mir kaufen. Und dann sehe ich hier, neue Packung, nee, weniger Inhalt, gleiche Qualität. Und ich so, was soll denn das jetzt? Weniger Inhalt, gleiche Qualität. Und dann gucke ich nach, habe ich die alten Größen nachgeschaut und stelle dann irgendwann fest, warte, die haben die Packung wirklich nur kleiner gemacht und zum gleichen Preis. Und deshalb fällt es ja noch einfacher, weniger zu essen.
Milka wurde doch gerade dafür sogar richtig abgestraft.
Goldener Windbeutel oder so haben sie gekriegt von Foodwatch, glaube ich. Ja, das ist halt krass, ne? Also die Packungen variieren auch ganz extrem, ist mir aufgefallen. Milka Maxi hat verschiedenste Größen. Ja, das ist nicht, Maxi hat nicht immer nur 300 Gramm, weil manche 280, 285 glaube ich auch, dann 300 und so weiter. Die sind halt alle gleich teuer, haben aber weniger Inhalt zum Teil. Und dieses Shrinking, dafür wurden ja einige Firmen jetzt gerade mächtig abgemahnt. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Abnehmen ist nicht schwer. Man muss sich nur überlegen, wie man es macht. Und ich bin ein Verfechter von absolut bitte Sport machen, weil es viel einfacher ist, dadurch ein Kaloriendefizit zu generieren als ohne. Und dann sich nicht bitte mit Intervallen in die Schnauze hauen, weil das funktioniert in der Regel nicht, weil erstens hast du dann nicht die Energie, die du brauchst und zweitens hast du einen unermesslichen Hunger, wenn du richtig Intervalle geschrubbt bist. Ja, ich bin jetzt mal gefühlt Jahren mal wieder 30-30 und 40-20 gefahren, habe einen unfassbaren Hunger die ganze Zeit. Ja, also Grundlage fahren, Energiedefizit produzieren, fertig, aus. Ja, und dann je nachdem, wie viel Energie Defizit man fährt, kriegt man das auch wunderbar hin. Und dann füllt man das halt auf mit ballaststoffreichen, proteinreichen Essen und dann sieht die Welt auch wieder ganz anders aus, ja. Dann zieht man sich halt Buchweizen, mageres Fleisch oder welche auch immer, Linsen, ja, Gemüse und fertig ist, ja. Und da ist auch nochmal ein Stück Schokolade oder auch vielleicht eine ganze Schokolade drin, ja.
Ja, voll. Also das geht eigentlich schon. Aber wie würdest du jetzt sagen, oder was ist dein Take dazu, wenn es jetzt darum geht, bei, ich sag jetzt mal, Amateur- bis Profisportlern, Leistung aufzubauen und Gewicht zu verlieren?
Das ist erst.
Weil das ist ja das, was jeder will.
Leistung, erst immer Leistung aufbauen, Motor richtig groß machen und dann anfangen, Gewicht zu verlieren. Und der Leistungsaufbau sollte auch so funktionieren, dass das sollte nicht in der Völlerei enden. Ja? Nur weil man 3.500 oder 4.000 Kilojoule gefahren ist, ist es nicht der Freifahrtsschein für die Jumbo-Pizza bei Call a Pizza oder was weiß ich. Ja. Die hat nämlich genauso viele Kalorien. Dann hast du die halt wieder drin. Also auch da Maß halten und im Training dann das zuführen, was man verbraucht hat. Und das sieht man ja wunderbar zum Beispiel bei uns in der App, beziehungsweise im Data Field.
Ja.
Bei Garmin, dann siehst du halt, isst das einfach nach. Ich habe jetzt gerade einen Sportler, da machen wir es ganz genau so. Der muss halt Gewicht verlieren. Ich sage, du isst genau das nach, was du verlierst an Energie. Und oh Wunder, es funktioniert ohne Probleme. Ja. Intelligenter Gewichtsverlust mit leistungserhaltenden Maßnahmen heißt, den Substratverbrauch an Kohlenhydraten nachzuessen, den ich auch produziert habe. Ja.
Eigentlich ganz simpel.
Eigentlich. Und das Defizit dann auch nicht groß fahren. Ja, also das heißt, ein kleines Defizit, ja, 400.
Kalorien.
Ja, 300, 400. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, ne? Wie genau sind die Herstellerangaben, was Kalorien angeht. Ich weiß nicht, aber ich bin in den USA zumindest, meine ich mich zu erinnern, dass die 10% Varianz haben dürfen. Ja? Das heißt, da steht dann 70 drauf.
Das tut weh.
Genau. Und dann sind, ne, da kannst du dich da auch mal ein bisschen verrechnen. Und am Ende des Tages ist es simpel. Man stellt sich einmal in der Woche oder meinetwegen alle 2 Wochen auf die Waage und wenn die nach unten zeichnen, dann bist du richtig, ja. Und wenn das in der ersten Woche noch nicht passiert, dann muss man sich auch nicht panisch werden. In der zweiten Woche sollte man dann schon was sehen. Ende der zweiten Woche, weil sonst ist irgendwas schief gelaufen.
Ja. Alright. Schön.
Da sind wir komplett abgekommen von all den Themen, die wir hatten.
Weil wir waren eigentlich bei der Tour. Jetzt haben wir aber bei der Tour noch eine Woche und ja. Morgen steht Morontou an. Cool. Nach dem Ruhetag könnte ja schon eine neue Rekordzeit fallen von Pogi.
Die Rechnung hat er ja noch offen.
Die Rechnung hat er noch offen? Er hat doch die Rekordzeit hoch, oder?
Hat er die Etappe denn schon gewonnen? Nein.
Nein, das hat er nicht.
Nicht. Genau, also er will auf alle Fälle die Etappe gewinnen. Aber jetzt schauen wir mal, ne? Das Ding ist nicht durch, solange er nicht in Paris ist. Wenn der wirklich ein bisschen angenockt ist und krank, dann kann das Ding auch echt nach hinten losgehen.
Ja, weil das muss ich auch sagen, das finde ich bei Wismar bisher auf jeden Fall geil. Sie versuchen es weiter. So, also ja, die haben nicht aufgegeben. Klar, also Vingegaard fährt immer noch mit dem Messer zwischen den Zähnen. Der wird weiterhin alles probieren. Und er ist gerade, ich glaube auch bei so einem Anstieg wie Morvontou kann er Pogi auf jeden Fall wehtun.
Ja, ich glaube auch, also du wirst unaufmerksam, wenn du in so einem totalen High fährst. Das weiß jeder auch vom Training, ja, wenn du so das Gefühl hast, du bist unzerstörbar und ballerst hier noch Intervalle und dann wirst du schlusig, ja, dann isst du vielleicht nicht richtig und machst das und das nicht und wenn du dann so dein Stuff nicht um dich rum hast, die dich auch wirklich daran erinnern, dann kann das auch mal nach hinten losgehen, ja, und ja, also, dass jemand krank wird und auch nur er krank wird, so wie es jetzt aussieht, spricht zumindest dafür, dass er sich irgendwie ziemlich verausgabt hat.
Ja,
also,
ja, deswegen, also ich könnte mir vorstellen, dass Hotakam und das Bergzeitfahren zusammen schon heftig waren. Also wenn die Leistungswerte stimmen, die man da gesehen hat mit 23 Minuten, ich glaube 468 Watt oder sowas.
Echt so viel.
Ja. Das war von einem Norweger berechnete Werte. Ne? Also es ist jetzt nichts, was er veröffentlicht hat. Er zeigt ja eh keine Daten.
Was wiegt Pogi?
Haben wir nicht gesagt? Ich dachte 64 bei der Tour.
7,3 Watt. Ja, das ist schon das, was der fahren kann.
Ja. Ja, es ist schon.
Aber Patani ist das halt 37 Minuten lang gefahren.
Ja, also das ist schon krass. Ich habe letztens, ich glaube, irgendwas im Internet standen 7,2. Da habe ich mal geguckt, wie lange ich 7,2 fahren könnte.
Wow, das war Max-Leistung bei dir, ne?
Ja, das ist mein 4-Minuten-Bestwert. Schade. Und er fährt das halt 23 Minuten. Das tut so weh.
Ja.
Das tut so weh, wenn man das sieht. Aber gut, schauen wir mal. Denkst du, Lipowitz zieht das durch?
Der fährt halt super schlau, das wollte ich auch noch sagen. Der fährt halt so, wie Emo Buchmann früher gefahren ist. Der fährt so wie Wiggins, der fährt so wie Bjarne Ried, nicht wie hier Miguel Indurain. Mhm. Der kann halt nicht attackieren. Das wäre auch bescheuert, wenn er das machen würde. Der würde sich halt komplett verbrennen. Der fährt ein Tempo und so wurde früher die Tour nur gewonnen. Ich meine, Indurain hat die Tour nur so gewonnen, die fünfmal hintereinander, ja, indem er gesagt hat, ich fahre meinen Stiefel durch und hole mir das im Zeitfahren. Ja, Lipowitz ist jetzt noch nicht der geilste Zeitfahrer der Welt, vielleicht entwickelt er sich dahin und hat zumindest mit Dan Bickham jemanden, der sich da ziemlich reinkniet. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass der da den dritten noch macht, also dass er den hält, ja. Und ja. Remco Evenepoel ist halt von der Rolle gewesen. Ist halt ausgestiegen.
Ja.
Mit Sicherheit auch ein hoher mentaler Faktor gewesen. Hat man ja gesehen.
Ging
ja
gar also, ich fand, es sah voll nach mental aus.
Ja, ja, definitiv.
Als zumindest mal von außen.
Man ruft an.
Live im Podcast, perfekt.
Live im Podcast, ich schreibe ihm jetzt mal kurz. So, jetzt.
Ja. Also, ich denke. Es wäre auf jeden Fall für Lipowitz und auch für das Team ziemlich cool, wenn die diesen dritten holen.
Ja, grundsätzlich für Radsport Deutschland. Ja,
ja genau.
Das wäre mega geil. Vor allen Dingen bei einem Team, wo ja so ein bisschen Unkenrufe, so wie deutsch ist dieses Team eigentlich noch, wenn ich auch nachwuchsmäßig oder über, also mich schon sehr darauf fokussiert habe, viele Fahrer zu holen, die einfach gut sind, die aber nicht unbedingt aus Deutschland kommen. Also von daher wäre das schon sehr, sehr geil. Ja, genau. Aber er fährt clever. Ich glaube, das zieht er durch. Ja. Jetzt muss er halt sehen, dass er Mont Ventoux nicht von dem Engländer, den ich auch irgendwie gar nicht auf der Rechnung hatte, diesen kleinen
doch,
Typen
Only,
von...
Only ist doch, der ist doch letztes Jahr, war es bei der Vuelta schon gut gefahren?
Ja, ich hatte das irgendwie, also klar, ich kenne den, aber den hatte ich gar nicht auf der Rechnung.
Ja, vor allem, dass der einfach auf Platz 4 aktuell fährt, ne?
Ja. Ja.
Der hat auch schon eine Minute auf Vauclin. Ja. Und gut, hat einen 1,30 knapp hinter Lipowitz. Also die Zeiten sind ja schon in Anführungszeichen relativ gefestigt, solange jetzt keiner einen krassen Einbruch hat.
Ja. Spannend ist ja zu sehen, wie so eine richtige Wachablösung gerade passiert, was so die Fahrer angeht, ja. Also es kommen halt echt viele neue, gute Fahrer nach, ja. Also...
Ja, Roglic ist eigentlich der einzige, in Anführungszeichen, Alte.
Richtig, richtig.
Und dann ist Vinegard der Nächste, der, in Anführungszeichen, der Alt von den Alten.
Ja.
Gut, Carlos Rodriguez ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, Gall auch nicht, aber das sind alles, ich sag jetzt mal, so die neue Generation, ne?
Genau, genau. Ja, Carlos Rodriguez ist, gut, sie haben jetzt mit eine Etappe gewonnen, aber sonst sind die echt ein Schatten ihrer selbst.
Ja, das ist schon verrückt, ne?
Aber jetzt ist ja Dave Brailsford ist ja wieder da.
Bin gespannt. Übernimmt er wieder?
Ja, der ist schon da.
Okay. Aha, schauen wir mal. Weil das Geld müsste ja eigentlich da sein.
Ja, jetzt mit Total Energy. Jetzt schauen wir mal, ja, ob sie das umkrempeln. Ja, es ist halt nicht so richtig viel vorangegangen die letzten Jahre. Muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ich habe bei einem anderen Podcast gehört und man kann es anscheinend angeblich nachschauen, dass zum Beispiel Sivakov sich für die Tour einfach nur höher gefahren ist und den ganzen Tag, einfach nur jeden Tag, wochenlang Zone 2 trainiert hat.
Mhm.
Also irgendwie bergab wird nur gerollt und berghoch einfach nur 300 Watt Fatmax die ganze Zeit fahren. Ist aber im Endeffekt ja auch genau das, was du auch schon mal gesagt hast, was halt gerade für die Tour einfach funktioniert. Ne? Höhe plus Zone 2 ist halt ziemlich simpel und der beste Weg eigentlich, wenn du die Höhe zur Verfügung hast, fit zu werden. Ne?
Ja, es gibt andere Fahrer, die machen eigentlich nichts anderes als Höhe, Heat und Grundlage. Fertig aus. Und die sind das ganze Jahr fit. Also die fahren wirklich super, super stark. Ich habe einen Fahrer, mit dem zusammenarbeite, der überragend fährt diese Saison und der macht nichts anderes. Zelt, schläft die ganze Zeit im Zelt und macht Heat-Training, hat seine Rundfahrten, fährt die bombenstark, landet auf dem Podium und dann geht er wieder raus. Fertig. Jetzt lassen wir ihn noch mal ein bisschen Gewicht verlieren und dann wird er halt noch mehr fliegen.
Ja, ich glaube halt, das ist so der Punkt, den man da aber im Training quasi sehen muss, dass halt die Rennen, die sie fahren, halt richtig hart gefahren werden und du dadurch halt deine Belastung holst. Und gerade mit so vielen Renntagen, die du machst, klar, das dann halt funktioniert. Also bei einem Amateurfahrer, der, keine Ahnung, 10 Rennen im Jahr nur fährt, oder lass es mal 20 Rennen sein, aber der halt keine großen Rundfahrten fährt und darüber keine Belastung holt, da bräuchtest du wahrscheinlich halt schon hier und da Intervalle. Aber ich glaube, in der World Tour ist das schon so das Muster, was sich bei den meisten abzeichnet, dass eigentlich keine verrückten Intervalle oder so gemacht werden. Es wird Volumen gefahren, es wird Hitze gemacht und es wird Höhe gemacht.
Ja, also Intervalle gibt es immer noch, ja. Also mit Sicherheit werden Intervalle gefahren, vor allem bei den Jungs, die nicht ganz so viele Rundfahrten haben. Ja, aber es zeichnet sich schon ab, dass wenn du eine hohe Renndichte hast, bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als Grundlage zu fahren und in die Höhe zu gehen. Fertig aus. Was willst du auch anderes machen?
Ja.
Ja, das ist echt spannend. Spannend finde ich übrigens, dass dieses Jahr das Team UAE nicht ganz so dominant ist wie die Jahre davor. Ich meine, letztes Jahr haben die da Mannschaftszeit von Berg hoch gemacht, ja. Klar.
Sie haben aber auch weniger Top-Leader in Anführungszeichen dabei, ne? Ja,
mit Yates haben sie schon richtig guten. Navarez haben sie sich natürlich den das wäre auch meine Wahl gewesen, ja, der bei Ineos so stark schon immer gefahren ist.
Ja.
Österreich-Rundfahrt gewonnen und, der war echt schon richtig gut. Und wie der den Sprint da hochgezogen hat, das war so richtig so, okay, was ist jetzt los? Hat mich so an Armstrong-Zeiten erinnert. Wenn die da
das war wohl aber auch nicht abgesprochen, ne?
Das war, hey, sorry, jetzt mal ganz kurz, ja. Auch die, ne, diese Lockerheit, wir haben ein bisschen rumgespielt und mal dies und das, mag ja sein. Diese Szenarien gibt es ja aber immer, ja. Also das ist, also das war schon, man hat ja gesehen, ja, ich meine, Visma hat sich ja den ganzen Tag aufgeraucht und dann hat UAE gesagt, vielen Dank, jetzt wollen wir mal kurz schnell hoch und dann sind sie halt auf der Fläche und dann ist der Navarez, was der halt auch kann, ist er halt hochgesprintet und dann war das für Pogi halt eine klare Nummer und der wusste, wie schnell er den Berg hochfahren will, der hat das Ding halt nur richtig angezogen, hat halt, Vingegaard kann halt mal kurz mitfahren, dann ist halt die glykolytische Leistung mal mächtig überdreht, dann geht halt auch gar nichts mehr und dann muss er halt langsamer fahren. Und ich gehe auch davon aus, dass wenn er da nicht so mitgesprungen wäre,
wäre die Zeit nicht so krass gewesen.
Ja, gehe ich von aus.
Einfach so wie Lipowitz machen, hinten dran bleiben, ruhig fahren.
Das ist bei allen, es ist immer wieder das Gleiche, ja. Also es ist, der Pogacar ist halt einfach so gut, das würde ich gar nicht machen. Das ist Blödsinn. Ja. Wieso? Wieso macht man das? Wieso fährt man nicht einfach, sag mal, okay, dann verliere ich halt jetzt mal 15 Sekunden und dann gucke ich mal, kann ich doch irgendwie vielleicht wieder auffahren.
Wir fahren hier noch 35 Minuten berg hoch.
Ja, genau. Aber
ja.
Nicht meine, nicht ganz meine, nicht so meine Baustelle. Noch nicht.
Okay, dann drücken wir jetzt mal weiterhin Lipowitz die Daumen, dass der den dritten Platz... Und Wismar
müssen wir auch die Daumen drücken, ja, weil da arbeite ich ja, von daher.
Wismar drücken wir natürlich auch die Daumen, aber ich möchte eigentlich nur, dass Lipowitz den dritten Platz nach Paris holt.
Ja.
Aus der deutschen Brille raus.
Ja. Wäre das ja schon ganz cool. Der Evenepoel ist ja nachdem er ausgestiegen ist, erstmal mit allen Mechanikern zu McDonald's gegangen.
Echt jetzt? Ja. Okay, genug abgenommen. Ich brauche Essen.
Es ist so ein Milchshake rein. Und McFlurry. Und McSunday mit Karamellsoße.
Geil. Ja, ich meine, der wird die letzten Monate genug investiert haben.
Ja, da ist und dann das kommst auch du hin und alles ist scheiße.
Absolut, absolut mal in Ordnung.
So, worüber reden wir noch?
Du wolltest über das Attersee-Zeitfahren, King of the Lake, sprechen.
Wenn wir jetzt in der Beschreibung drin haben, hier, wir reden über King of the Lake und Tour de France und alle haben jetzt erstmal 30 Minuten gewartet, bis wir über die Tour gesprochen haben. Oh, fuck off. Haben wir doch schon alles gesehen, will doch keiner hören. Genau, King of the Lake, Zeitfahren.
Wunderschöne Strecke, 47,2 Kilometer, 302 Höhenmeter. Mhm. Knapp unter einer Stunde für die Topfahrer.
Ja. Ja, ja, kommt immer darauf an, wie viel Winter ist. Wollen wir mal durchrechnen, wie schnell würde Remco Evenepoel dieses Rennen fahren? Sollen wir das mal durchrechnen?
Mach mal.
Mach.
Also im Endeffekt es gibt mehrere kleinere Steigungen. Ja, also am Anfang geht es mal kurz 82 Meter mit 5,2% hoch, dann hast du mal 50 Meter mit 5%. Dann gibt es kleinere Rampen, so 7,7%, also 19 Meter Höhenmeter mit 7,7%. Und dann gibt es eine, ja, bei Kilometer 24 größere Welle, nenne ich es jetzt mal, die dann auch 9,3% mal hat. Aber an sich mehr oder weniger flach. Dann kommen hinten raus nochmal Steigungen mit 8,1 für 30 Höhenmeter und 5,5% für 91 Höhenmeter. Aber so richtig viel ist das nie. Und ich würde fast sagen, du kannst das fast mehr oder weniger komplett im Auflieger durchfahren und wirst dann halt hier und da wahrscheinlich mal im Wiegetritt die Wellen hochdrücken. Und dann hast du hinten raus, glaube ich, das steilste Stück sind mal 12,5% mit 37 Höhenmetern. Kottl. Das war's.
Jetzt schauen wir mal. Kottl. King of the Lake. Guck mal, King of the Lake, 25er Strecke. Haben schon mehrere Leute hochgeladen.
Ja, natürlich. Da wird es einige Leute geben, die sich über A Faster You testen, das um dann halt dort bestmöglich zu fahren. Ne?
So, jetzt schauen wir mal, wie schnell würde man denn da am 24. jetzt fahren? 24.7., das ist ja jetzt, so weit in die Zukunft können wir ja nicht hineinschauen. Gucken wir mal. Jetzt nehmen wir mal so Typ Remco Evenepoel. Wie schnell könnte der fahren? Das dauert jetzt ein bisschen. Also in der Zwischenzeit können wir über alles mögliche andere reden. Mein Tipp, unter einer Stunde. Ha, ha, ha.
Ja gut, aber die Top-Zeiten
50 Minuten.
Sind doch unter einer Stunde, ja. 50 Minuten.
56er Schnitt. 400 Watt.
Bei 400 Watt 56er Schnitt.
Ja, mit 17 8er CDA-Wert.
Das ist schon sehr, sehr schnell, ne?
Ja. Und wo ist der Rekord?
Das kann ich dir gar nicht sagen, was der Rekord ist.
Ja.
7. Guck mal, es gibt... Ne, Race Rules. Ich glaube, ich hatte mal was gesehen, auf jeden Fall von 57er Zeiten sind ja so die besten Zeiten.
Also da sieht man nochmal den Unterschied, ne? Zwischen dem besten Zeitfahrer der Welt zu, das ist eine Hobbyveranstaltung, klar sind da ab und zu mal, sind da noch ein paar KT-Fahrer, die das fahren. Aber es ist halt, ja, kannst du auch in 51 Minuten durchpressen.
2024, Ergebnisliste, Elite. Also die schnellste Frau ist das Ganze in 1:02:21 gefahren mit einem 45-4er-Schnitt. Der schnellste Mann hat eine 55-59 gebraucht mit einem 50-6er-Schnitt.
Ja.
Waren KT-Fahrer.
Ja.
Genau.
So, jetzt machen wir mal eine normale Aero, ja? Also das ist jetzt ja schon echt krass, ja? Wenn wir jetzt so ein...
Also du sagst, Remco wird da wahrscheinlich eine 50 fahren.
Ja, 51, ja, vielleicht 52, ja, das ist jetzt immer drauf an, wie das Wetter ist, ja. Aber wenn der jetzt, sagen wir mal, ein 17er CDA-Wert, fährst du dann halt schon richtig schnell mit einem 19er CDA-Wert, was ja auch schon richtig, richtig gut wäre.
Ja.
Gucken wir mal, wie schnell man da fahren würde. Ja, könnte man eine 52er Zeit doch realisieren. Aber fährst du halt auch fast 6 Watt. Jetzt nehmen wir mal jemanden, der normal, ne? Also so ein normaler.
Ja, Mensch. Vor allem, ne? Nicht 6 Watt Bergfahrrad, berghoch, sondern 6 auf Watt auf der Fläche in Aero-Position.
Ja.
6 Watt. Das ist halt wirklich schon auch crazy.
Ja, definitiv. Definitiv. Jetzt gucken wir mal. Können wir hier nochmal, also jetzt machen wir mal die Kiste, machen wir den Fahrer mal, so ein schwerer Fahrer, sagen wir mal 80, mit Rad, sagen wir mal 90 Kilo.
Ja, mit Rad, die meisten TT-Bags haben ja schon.
So, sagen wir mal, wir haben hier mal der 90 Kilo Weg, ein 20er CDA-Wert, ja, das ist, oder nein, 19,5, das ist schon ein guter CDA-Wert für jemanden, der so schwer ist, das geht auch immer tiefer. Und sagen wir mal, der hat eine Schwelle von 385 Puff. Watt.
Okay, ich hätte es mal gesagt 3,50.
Ja, oder sagen wir mal 3,50. So, okay, ja, in Cypher-Pose, klar. So, Carb-Emptying 100%, 90 Gramm, ja, passt, alles wunderbar. Schauen wir mal. Ja, 55er Zeit. 55-17. Du musst gar nicht so exorbitant gut fahren.
Du musst halt nur aerodynamisch sein, die Sau.
Du musst halt nur aero sein.
Schauen wir das mal. Heißt also, der Fahrer, der da steht, ja, würde ich behaupten, der hat mehr Watt getreten wie 350.
Gehe ich von aus. Der hat sicher vielleicht kein 19.
Also das ist ein... Ich weiß nicht, sollen wir den Namen jetzt nennen? Keine Ahnung.
Nein, irgendeinen Namen kann man nennen.
Ja, also letztes Jahr gewonnen, kann ja jeder einsehen, hat Julian Braun.
Ja.
Von Remco Pro Cycling. Mhm. Die machen, der wird schon komplett optimiert oder komplettes Zeitfahrrad mit allem drum und dran haben. Und ich würde fast sagen, der hat wahrscheinlich mehr Watt getreten und hat dann wahrscheinlich einen schlechteren CDA-Wert.
Ja. Höchstwahrscheinlich.
Aber ist halt trotzdem, hat schon deutlich gewonnen, ne? Also mit 22 Sekunden Vorsprung ist das schon nicht schlecht. Ich glaube, der nächste KT-Fahrer war dann auf Platz 4. Mhm. Platz 5. Und ja, wahrscheinlich hast du auch noch einen. Den nächsten, den ich kenne, ist auf Platz 9. Der hat zum Beispiel 59,27 gebraucht mit einem 47,6er Schnitt. So. Der fährt, also das ist ein Hobbysportler, mit dem bin ich auch schon mal zusammen bei Beast Mode hier E-Cycling gefahren. Der sitzt schon gut. Mhm. Aber ich glaube, da ist alles so selbstoptimiert und vielleicht auch sogar mit der Faster You. I don't know. Aber der trainiert auch schon echt gut.
Ja. Ja, ich schaue gerade mal.
Also wahrscheinlich, wenn da jemand kommt, der richtig viel Watt treten kann und dann auch noch wirklich, wirklich gut sitzt, fährt er da auch schon schneller.
Ja, definitiv. Also ich glaube, viele sind auch aerodynamisch einfach nicht wirklich gut durchoptimiert, ja.
Ist halt aber auch schwierig, ne? Du musst halt als Hobby-Amateur oder auch schon als KT-Fahrer zum Beispiel, der kann ja gar nicht, der hat wahrscheinlich seinen Anzug von Rembe, ja, so den muss er fahren, auch ob der jetzt für ihn perfekt ist oder nicht, er wird den halt fahren müssen, er wird seinen Helm fahren müssen, dann wird er wahrscheinlich das Material fahren müssen, also du kannst aber ja gar nicht wie bei den World Tour Teams wirklich alles komplett durchoptimieren. Es ist ja schon relativ schwierig, das dann auch wirklich auf einem sehr hohen Niveau zu machen, beziehungsweise der Kostenaufwand wird halt sehr schnell extrem hoch.
Also ich habe mal mit als Rainer noch bei Ringkoffer, Rainer Kepplinger, der jetzt bei Bahrain ist, haben wir das Ding ja auch mal in Angriff genommen aus Spaß und ist, glaube ich, Zweiter geworden. Da sind wir ziemlich glatt 57 Minuten gefahren.
Okay.
Und da war der CDA-Wert um die 20.
Um die 20 rum.
Das war noch lange nicht durchoptimiert. Sekunde einmal, jetzt musst du einmal die Pause machen. Jemand klingelt gerade, Sekunde. Genau, also 57 Minuten sind wir damals gefahren. Und das war noch nicht so hardcore durchoptimiert alles.
Was würdest du sagen, wenn man jetzt... Was kostet denn ein gutes TT-Bike? Sagen wir mal, ich will bei Canyon mir ein TT-Bike kaufen. 8.000 musst du wahrscheinlich schon ausgeben, mindestens.
Ich würde mir ein gebrauchtes bei eBay kaufen.
Ein gebrauchtes? Okay.
Mal ganz ehrlich, die Position ist doch immer entscheidend. Du musst ihn halt so komplett durchoptimieren. Ich meine, Mieke Kröger ist auf dem Plasma 3 deutsche Meisterin geworden. Mit Felgenbremsen.
Ja.
Holst dir das heißt, altes Cervelo, fertig.
Altes Cervelo durchoptimieren. Das heißt, du würdest behaupten, mit 5.000 Euro zum Beispiel könnte man das hinkriegen?
Ich glaube sogar mit 4.000. Ich glaube sogar mit 3.000.
Boah, da müssen wir mal, man müsste einen Fahrer finden, der da Bock drauf hat.
Ja, mache ich. Kein Problem. Bin ich dabei. Ich würde sogar sagen, ich lehne mich raus für 2.000 Euro.
Für 2.000 Euro? Ja. Aber mit, naja komm, also Anzug, du musst ja dann schon noch einen gescheiten Anzug kaufen.
Holst du brauchst alles gebraucht. Holst dir so ein Castelli Bodypaint. Und dann testest du ein paar Helme durch. Und dann schaust du mal, nimmst du alten Bell Javelin und was weiß ich, testest mal alles durch. Wenn du ein Jahr Zeit hast und die Posi, ich meine, beim Attersee, da musst du ja noch nicht mal UCI-konform fahren. Kannst ja ein bisschen wilder rumbasteln.
Okay, das heißt, du würdest behaupten, sagen wir mal, komm, wir geben dir 3.000 Euro, okay, würdest du es hinkriegen?
Ja. Also, dass man ein gutes Aero-Setup hat, das würde ich, glaube ich, schon. Ich glaube, mein altes Feld-Zeitfahrrad, das ich hier habe, wenn ich das durchoptimiere, doch, klar, kriegt man hin.
Na gut, jeder, der jetzt hier zuhört, kann mal Björn schreiben, wenn er 3000 Euro über hat und Bock hat, das Ding schnell zu fahren.
Nur als Beispiel, ja, ich habe jetzt einen Fahrer, der fährt dieses Jahr leider nicht, weil er krank geworden ist, aber da hatten wir auch das Thema King of the Lake fahren, den habe ich auf, und zwar in dieser offenen Kategorie.
Okay.
Auf dem Straßenrad. Und jetzt sage ich dir mal, was wir da für einen CDA-Wert gemacht haben.
Auf dem Straßenrad?
Auf dem Straßenrad, ja.
Mit Auflieger, ohne Auflieger?
Ohne.
Ohne, okay.
Ja. So. Aero-Tests.
Das wäre dann Ergebnisliste Rennrad, richtig?
21er CDA-Wert.
21er CDA-Wert. Was denkst du?
Straßenrad.
Was hättet ihr dann an Zeit geholt?
21er CDA-Wert.
Ja, wenn du jetzt ungefähr abschätzt, wie leistungsfähig er war.
Ja, ja, das kann ich, das kann ich. Das ist kein Problem. Rechne ich durch. Kein Problem.
Weil ich habe die Ergebnisliste Rennradherren offen.
Ja.
Die Topzeit ist 1 Stunde 2,17 mit 45,5
ja.
im Schnitt.
Also Simulation hier. Meine Simulation, King of the Lake.
Oh, da so. Sind viele gefahren. Krass. Viel mehr wie beim TT.
Naja, klar. Brauchst halt keinen TT. So, sagen wir mal 22er CDA-Wert, würden wir mal sagen, ja, dass er das dann auch alles halten kann. So, Systemweight 100 Kilo. Und er würde das Ding jetzt, boah, 92. So. Mit einem 22er CDA-Wert gucken wir mal. 1 Stunde 2.
Das wäre Siegerzeit. Also Siegerzeit ist 1 Stunde 2,17,06.
Ja. Mit einem 22er CDA-Wert auf dem Straßenrad. Ja.
Ist das machbar?
Fährt er 300 Watt. 3 Watt pro Kilo.
Nur?
Ja, die Position ist extrem.
Okay.
Das ist wirklich nicht mehr schön zu fahren. Das ist halt ein Vorbau, keine Ahnung. 20 Zentimeter Vorbau. Der Lenker ist halt nicht breiter als ein Bleistift, ja.
Dieser, kennst du dieses Bild von Dan Bickham, wo er in diesem Ribble KT-Team gefahren ist, mit diesem ganz dumm schmalen Lenker,
genau.
Der aussieht, der wie so ein, keine Ahnung, wie Gaming so ein Xbox-Controller, nur breit ist?
Ja, genau. Genau, mit so einem Ding.
Alter. Es ist ja schon, also das sieht einfach schon nur noch unangenehm aus. Also wenn ich so ein Rad sehe, dann zieht es sich so zusammen und dann möchte ich einfach aus dem Raum gehen.
Ja, da gibt es irgend so ein Video von ihm, da fährt er irgendwo in England und fährt damit um die Kurve bei Regen und ich sehe das und denke so, oh Gottes Willen, das kann nur böse enden. Er stürzt aber nicht, ja, aber er fährt halt mit diesem Controller nächstes Mal um die Kurve und du siehst einfach so, oh Gottes Willen, sich da einmal versteuern. Ich meine, je breiter der Lenker, desto einfacher ist das Lenken, ne? Du kannst halt ganz sensibel lenken, ja. Mit so einem kleinen Ding ist halt 2 Millimeter zu viel und du machst halt eine riesige Lenkbewegung, also Katastrophe mit so einem Ding.
Ja. Ja, das ist schon, also teilweise fahren die auf der Bahn breitere Lenker als er im Straßenrennen.
Also ich glaube, am krassesten ist ja Teutenberg, der ja schon echt mit so einem Kinderlenker durch die Gegend fährt. Ja. Muss man mögen, ja. Ne?
Okay.
Aber Niklas, wäre das nicht mal so, sollen wir beide nicht nächstes Jahr hier die offene Klasse fahren?
Also sollen wir das machen?
Also nicht die gedopte Klasse.
Denkst du das? Ja gut, also von der Leistung her eine Stunde, kriegen wir das hin?
Ja, du kriegst es hin. Ich mache es über die Aerodynamik.
Okay. Du machst die Aerodynamik, ich mache die Leistung nächstes Jahr. Aber dann Rennradklasse oder TT-Bergklasse?
Nee, Rennrad. TT.
Rennrad?
Ja, Rennrad.
Okay, ja. Können wir uns hier jetzt zu... Kriege ich da einen Startplatz? Kann man sich da einfach einen Startplatz kaufen? Geht das so leicht?
Wir machen jetzt einfach, wir sagen jetzt mal, wir wollen einen Startplatz haben. Das ist einfach. Im Podcast, in der Aero-Tour. Faster You.
Ja, wir sind ja... Das ist ja was Besonderes hier, weißt
genau.
du?
Genau.
Okay. Das heißt, ich muss mir ein Rennrad besorgen dann. Also muss...
Fahr doch dein Gravel.
Boah. Das Gravel wird gerade auf der Rolle beim Heat-Training geknechtet. muss man wirklich sagen. Ja, nee, Rennrad sollte ich hinkriegen. Also würdest du sagen, ganz normales Rennrad langt? Oder sollte schon Aero?
Du fährst, was du bist. Ich weiß, welches Rennrad ich fahre.
Okay. Dann, aber dann du fährst auch auf einer Klasse mit.
Ja.
Okay. Ich und wir optimieren und ich
ich nehme das Cervelo hinter mir. Das
ist, okay. Das
bauen wir aber noch einen anderen Lenker. Oh, okay. Da muss ich mir noch mal überlegen, wie ich das mache.
Aber, und dann machen wir zusammen ein Aero-Fitting. Also mit der Faster U draußen.
Genau.
Okay. Ja, können wir machen. Ich kümmere mich, ich fange schon mal dieses Jahr an, mich um ein Rennrad zu kümmern. Mhm. Und dann haben wir nächstes Jahr ein Rennrad. Oder im Optimalfall früher. Und dann Einteiler, Helm, Posi.
Ja.
Okay.
Mal sehen. Wenn 25er CDA-Wert, das wäre schon ganz gut, wenn ich das hinkriegen würde. Das ist ja schon echt crazy.
Für dich oder für mich?
Für mich.
Okay. Was denkst du? Oh, da muss ich ja wahrscheinlich nochmal mit dem Programm anfangen, dass ich da ordentlich sitzen kann.
Ja, oder 10-mal das Schlüsselbein brechen.
Nein, das lassen
Lars
wir.
Lars Teutenberg. Extra Aero. Da fehlt man auch noch mit fortgeschrittenem Alter aufs Podium der deutschen Meisterschaften und dann zur WM.
Na, dann ich fange schon mal an mit Schultermobilitätstraining.
Ja.
Okay. Was denkst du jetzt einfach so aus der Kalten raus, wenn du so ein, sagen wir mal, wir gehen von deinem S5 aus. Mhm. Und du hast jetzt mit mir ein Jahr Zeit. Würdest du sagen, also und wir bauen jetzt nicht, wie du gerade gesagt hast, hier 21er CDA, wir bauen jetzt nichts komplett Verrücktes. So, dass
ja,
man sagt...
Ein bisschen crazy muss das schon sein. Ja, aber ich sag mal, einen schmaleren Lenker. Ich glaube, einen 27er CDA wird kriegt man bei dir hin.
Okay.
Oder vielleicht sogar 26. Ja.
Okay, sagen wir mal 26er. Was müsste ich dann treten, um die Stunde 2 zu fahren? Jetzt können wir auch mal gucken, wo wäre ich denn? Es gibt halt Leute in der TT-Klasse mit einer Stunde 2... Würdest du selbst in der TT-Klasse auf den 13. Platz fahren?
Ja, das wäre natürlich geil. Also mit dem das kann ja jetzt nicht sein. Jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, sorry. Ja, okay. Ich habe mich gerade vertippt. Muss natürlich 26.
Ich meine, eine Stunde.
So.
Ja, du kennst ja die Werte.
Also sagen wir mal human, ja? Sagen wir mal, du fährst das Ding mit 350 Watt. Dann würdest du eine Stunde 2 fahren.
Mit einem 26er.
Ja.
CDA-Wert. Ja, wir können ja aber, wenn ich eine Stunde alles fahre, was geht.
Ja,
das wäre es. Ja, okay, sagen wir mal Aero-Position.
380.
Ich muss natürlich eine krasse Aero-Position. Ja, 380, 390 fahre ich ja dann auf jeden Fall.
Sagen wir mal
selbst mit der Aero-Position.
Ja, denk dran, die Familienplanung ist dann erstmal ein paar Monate ausgeschaltet.
Das ist nicht schlimm. Die Familienplanung fängt die nächsten Jahre definitiv noch nicht an.
59 Minuten.
400 Alter, wäre das krass. Wenn wir es hinkriegen würden, mit einem normalen Straßenrad eine 59er Zeit nächstes Jahr dort zu fahren, dann musst du dir mal überlegen, dann würden wir in der TT-Klasse Top 10 fahren.
Ja, das ist doch eine Ansage. Lass uns doch unter einer Stunde fahren mit einem normalen Straßenrad. Ist die Challenge.
Ah, da muss ich ja dann richtig viel auf der Rolle in dieser Position auch trainieren. Bruder, und dann auch draußen.
Wenn das Rad da ist, fängst du damit an. Und im Winter fängst du damit an. So wie Primoz Roglic damals, als du die Olympischen Spiele in
ja, dann müssen wir jetzt aber jetzt das Rad besorgen.
Ja.
Und müssen dann jetzt quasi schon die Position, oder immerhin Ende des Sommers, die Position schon hinkriegen. Mhm. Damit wir es dann damit ich dann über Winter in dieser Position schon regelmäßig trainieren kann,
ja.
Wir darauf Intervalle fahren können. Oh, ist das unangenehm.
Ja, dann gehen wir schön in Kölle auf die Bahn ein paar Mal, testen da mal durch. Mein Gott, was rufen die hier denn heute alle an? Das ist ja irre. Heute ist Ruhetag. Ich muss noch in 3 Calls nachher rein.
Björn, die sind nervös.
Ich bin nicht nervös.
Nee, aber die sind nervös, also, die Athleten sind nervös.
Ja.
Es stehen jetzt wichtige Rennen an.
Welche?
Naja, jetzt geht es ja schon für die meisten Mountainbike-Marathonfahrer geht es doch jetzt in WM-Vorbereitung rein.
Stimmt, da sind sie auch gerade echt kräftig dabei schon alle.
Ja.
Sie alle joggen, alle sind in der Höhe.
Ja.
alle werden leichter.
Genau.
Außer Andi Seewald, der fährt Rennen. Der fährt einfach mit dem Finger an der Nase wieder Rennen.
Oh, ich fand's wieder so krass, dass er einfach Ultrabike fährt, gewinnt, dann einen Bericht schreibt, wo er sagt, ja, okay, Renntempo war... Also das wurde sehr taktisch und ein bisschen blöd gefahren, meinte er. Und dann wäre jemand das zu blöd gewesen, er wäre einfach losgefahren.
Genau, er hat genau da attackiert, wo er attackieren sollte.
Voll geil. Und dann fährt er einfach Transmaurienne und gewinnt auch da jeden Tag.
Ja, aber ich finde ja, es gibt ja so ein Video von dem Rennen, wo sie diese steile Rampe hochfahren beim Ultrabiken. Du siehst ja. Seewald, hinter ihm das E-Bike. Ja. Du siehst einfach, Alter, wie schnell ist das denn, bitte schön. Ja. Und dann kommt die zweite Gruppe und siehst einfach so, das ist so, warte mal. 0,5 Geschwindigkeit, die macht auch mal normale Geschwindigkeit. Einfach krass, wie viel schneller der hochgefahren ist. Und da hat er halt den Unterschied gemacht.
Ja. Das ist schon brutal.
Ja, lustig ist ja, dass sie auf der Bühne tanzen mussten, die Sieger, ne? Bei Transmurien.
Ja, das Video wurde mir geschickt oder wurde auch gesagt, ob er sich da wohl gefühlt hat. Ich glaube nicht.
Weltmeister im Tanzen ist er nicht.
Aber ey, ich habe echt so viel Respekt vor dem Mann. Also es ist ja wirklich krass.
Ja.
Okay.
Also genau, also wir fassen zusammen. Kottel gehen wir an.
Okay, ich bin ja morgen bei Bike Discount.
Ja, dann
ich spreche mal. Ich brauche einen Straßenrad.
Was haben wir
denn für Räder? Na, es kommt ja immer drauf an, fahre ich ein Rad, was... mit denen übereinstimmt und womit die happy sind, oder fahre ich ein Rad, was ich mir selbst besorge? Das ist dann halt die Frage.
Schau mal nach, was die so haben. Dann leihen wir uns die alle mal durch und testen die mal alle.
Das, also kann ich dir jetzt schon sagen, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Wenn es gut läuft, ich muss mal mit denen sprechen. Wenn es richtig gut läuft, könnten wir das Scott Aerobike haben. Das wäre schon, glaube ich, so das Schnellste, was man da haben könnte. Das Cube, hast du Werte von dem Cube Aerobike? Ist das auch gut?
Muss ich mal gucken.
Ja, das könnte gehen. Was verkauft ein Bike Discount? Ich habe immer nur Scott und Cube im Kopf, weil ich gefahren bin.
Haben die nicht, ne?
Doch, die haben mal Pont verkauft. Also Santa Cruz hatten sie auf jeden Fall. Somit haben sie ja auch Pont verkauft. Somit könnten sie auch Cervelo haben. Sie haben Cervelo?
Ja, dann hol dir ein S5 fertig aus.
Ich glaube, mal ein S5 haben sie nicht im Angebot, aber kann man ja dann kaufen. Ist das S5? Ist gut? Hier Caledonia hätten sie. Also oder ein R5 so, hätten sie.
Ich fahre ja ein S5.
Ja.
Deshalb fahre ich ein S5. Und ein Mountainbike fahre ich ein Epic.
Ja.
Dadurch, dass ich ja sozusagen frei in meiner Radwahl bin, fahre ich halt das, was geil ist.
Ja, deswegen fahre ich ja einen Scott.
Ja. Aber ich finde
das Spark ist schon... Ja, natürlich.
Das ist ein geiles Mountainbike, kann man sagen, was man will.
Absolut. Okay. Ich werde das Projekt mal pitchen. Mal gucken, ob ich da Unterstützung vom Bike Discount für bekomme, ob die da Bock drauf haben. Und ansonsten eBay Kleinanzeigen, Bicycle, keine Ahnung. Muss ich halt irgendwo ein einigermaßen gutes aerodynamisches Rennrad besorgt werden. Und dann machen wir 2 Kottel. Dann schauen wir mal, wie die Tour weiterläuft. Und dann schauen wir mal, wer dieses Jahr King of the Lake gewinnt.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wer da fährt. Muss mal gucken. Yo!
Perfekt.
Niklas, ich glaube, wir sind am Ende.
Wir sind am Ende.
Nicht, wie wir es geschafft haben. Wir haben wirklich eine Stunde mit Müll gefüllt.
Naja, also so schlimm fand ich es jetzt gar nicht. Aber unter den Voraussetzungen und Umständen ist das, glaube ich, eine ganz gute Folge. Perfekt, dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao, ciao.